Hallo Larissa.
Hallo Mila.
Und hallo Amelie.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila.
Nachdem wir letzte Woche von Amelies schwerer Kindheit gehört haben, kommt heute ihre Zeit während und nach dem Kloster. Auch diese Zeit ist für Amelie kein Zuckerschlecken, doch es ist ein neues Kapitel in ihrem Leben, über das sie selbst bestimmen darf. Amelie schreckt schweißgebadet auf. Sie werden mich holen, ist der erste Gedanke, der ihr im Kopf herumspukt. Als sie aufstehen möchte, wird ihr schwarz vor Augen. Sie muss kurz durchatmen und sich abstützen. Amelie ist nicht mehr in dem Gefängnis, das sie ihr Leben lang zu Hause nannte. Sie ist in Freiheit, auch wenn ihr Körper und ihre Seele dem neuen Glück noch nicht ganz trauen. Nach 21 Jahren, am 3. Februar, beginnt Amelies neues Leben. Ein Leben, das nicht von Qualen und Demütigungen geprägt ist. Doch wer jetzt vielleicht denkt, dass Amelies Geschichte hier endet, dass hier das Happy End kommt, muss sich noch ein wenig gedulden. Wir wissen ja jetzt von Larissa, was Amelie alles durchlitten hat. Wir als Außenstehende denken uns jetzt, wow, Amelie hat es geschafft. Sie hat bestimmt sofort alles in den Griff bekommen und ihr Leben endlich selbst in die Hand genommen. Leider ist dies nicht so einfach, wenn man bisher nichts, was eine erwachsene Person selbstständig macht, machen durfte. Stellt euch vor, dass ihr noch nie allein einkaufen gehen konntet oder dass ihr zwar Geld verdient und ein Konto habt, weil ihr ja schon über 18 seid, doch ihr habt noch nie alleine ein Bankgebäude betreten und Zugriff auf euer Konto gehabt. Ihr habt noch nie einen Arzttermin vereinbart und so weiter. Das sind für uns alles banale Dinge, die wir schön Schritt für Schritt lernen durften. Unsere Eltern oder Personen unseres Vertrauens haben uns diese Dinge beigebracht und es unterstützt, dass wir unsere Flügel ausbreiten und selbstständig werden. Auf Amelie prasseln diese Dinge jetzt herunter, und zwar alle gnadenlos auf einmal. Als Amelie ins Kloster kommt, ist sie zuerst unsicher. Das Kloster wird von einer riesigen Mauer eingezäunt. Ihr erster Gedanke ist, na toll, vom einen Gefängnis ins nächste. Doch sie bekommt einen Schlüssel und darf kommen und gehen, wann sie will. So etwas kannte sie bisher nicht. Amelie hat Glück gehabt. Eine junge Frau, Charlotte, ist ausgezogen, weshalb ein Platz im Kloster frei wurde. Mit ihr zusammen leben Gül, Caroline mit ihrem Sohn Alessio, Sibylle mit ihrer Tochter Vanessa und Ines. Auch sie haben in ihrem Leben etwas erlebt, das sie an einem normalen Leben gehindert hat. Das Kloster mit dem Haus Magdalena hat 5 Plätze, welche sie für Frauen zur Verfügung stellt, die in ihrem Zuhause nicht mehr sein können und auch sonst nirgends. Ich denke, grob gesagt kann man es mit Frauenhäusern in der Schweiz und unseren Nachbarländern vergleichen. Niemand weiß, wo die genau sind, damit die Frauen und die Kinder darin geschützt sind, vor dem, dass sie nicht draußen leben lässt. Das Kloster, in dem Amelie jetzt leben soll, hat das Ziel, dass die Frauen in erster Linie einen geregelten Tagesablauf bekommen. Wenn sie eine Arbeit haben, gehen sie dieser normal weiter nach. Wenn nicht, ist es das Ziel, dass sie eine Anstellung finden, um so selbstständig zu werden und irgendwann auf eigenen Füßen zu stehen. Bis dahin arbeiten diese Frauen im Kloster. Da gibt es den Gartendienst oder die Wäscherei. Beides sind anstrengende Tätigkeiten. Doch da die Frauen quasi kostenlos im Kloster leben dürfen, tragen sie so zur Mithilfe bei. Essen ist immer da. Kleine Snacks, Brot fürs Frühstück und andere Kleinigkeiten. Am Abend kocht immer eine der Frauen für die ganze Gruppe. Dafür nimmt sie die Zutaten aus der großen Klosterküche. Amelie ist keine leidenschaftliche Köchin, weshalb sie jetzt schon Angst vor dem Küchendienst hat. Es gibt auch andere Ämtchen, die von Woche zu Woche rotieren. Zum Beispiel Treppen wischen, Badezimmer putzen und eben kochen. Als Amelie im Kloster ankommt, hat sie sehr wenig eingepackt. Auch hat sie noch immer nicht geduscht und auch die Zähne nicht geputzt oder frische Kleidung dabei. Diese Gedanken und natürlich alle anderen Geschehnisse aus der Vergangenheit halten sie davon ab, sofort offen auf die anderen 4 Frauen und ihre Kinder zuzugehen. So ist es für Amelie erstmal ein Schock, dass sie zum Frühstück so viel essen darf, wie sie will. Ihr Essen wurde ja bisher penibel portioniert. Zum ersten Mal seit langem kann Amelie sich satt essen. Angst ist zu Beginn ihr ständiger Begleiter. Die Angst davor, dass sie gleich abgeholt wird und ihre Tortur noch verschlimmert wird, aber auch die ständige Angst, dass sie etwas falsch macht und Ärger bekommt. Als die Oberschwester Felicitas sie zu sich bittet, erschrickt Amelie zuerst. Doch dann merkt sie, dass alles halb so schlimm ist. Hier wollen die Leute nur ihr Bestes. Schwester Felicitas erklärt ihr die Regeln und Ämtchen und Tagesabläufe. Für Amelie sind die Ämtchen kein Grund, um Freudesprünge zu machen. Sie musste ihr Leben lang putzen und nun schon wieder? Doch natürlich findet sie sich damit ab. Schwester Felicitas gibt ihr auch alles, was sie braucht für die Körper- und Mundhygiene und außerdem ein wenig Geld, damit sie sich neue Kleider oder etwas Spezielles zu essen kaufen kann. Amelie nimmt als allererstes ein Bad, in dem sie zum ersten Mal seit 21 Jahren entspannen kann. Als Amelie sich zum ersten Mal die Zähne putzt, hat sie höllische Schmerzen. Ihr Zahnfleisch ist so entzündet und ihre Zähne so verfault, dass sich das ganze Wasser rot färbt. Doch sie gibt nicht auf und putzt weiter, bis das Wasser nur noch rosa ist. Schwester Felicitas hat ihr auch versprochen, dass sie zum Zahnarzt darf, um ihre Zähne mal zu zeigen. Oft überkommen Amelie Zweifel. Am Wochenende dürfen die Frauen und ihre Kinder machen, was sie wollen. Doch jeder geht seinen Weg, was für Amelies Stimmen im Kopf der perfekte Zeitpunkt ist, sie wieder daran zu erinnern, dass sie nichts wert ist und niemand sie gerne hat. So ist sie sich gar nicht mehr sicher, ob sie wirklich das Richtige getan hat. Als Schwester Felicitas Amelie die beiden Arbeitsorte Garten und Wäscherei zeigt, ist Amelie ziemlich unschlüssig. Eigentlich sagen ihr beide Arbeiten nicht zu. Da sie völlig unterernährt ist und Hüftprobleme hat, kann sie keine schweren körperlichen Arbeiten verrichten oder zu lange stehen. Hier muss ich ganz kurz einwenden, also Amelie hat seit ihrer Geburt eine Hüftdysplasie und darum musste sie auch lange ein Gestell tragen. Das habt ihr ja auf unseren Instagram-Fotos gesehen, die wir gepostet haben von ihr. Da hat sie auf dem einen Bild, als sie fast noch ein Baby ist, hat sie so ein Gerüst an und deswegen ist es für sie auch sehr schwierig, solche sehr harten Arbeiten zu verrichten.
Genau, sie wurde nämlich auch damals noch operiert. Dieses Detail haben wir jetzt letztes Mal weggelassen. Aber es war einfach so, dass sie da auch lange Zeit im Krankenhaus war und eigentlich hätte in die Physiotherapie müssen und alles, was ihr natürlich nicht erlaubt war. Aber dass ihr einfach ein bisschen wisst, wieso das jetzt auch andere Tätigkeiten vielleicht nicht so gut funktionieren.
Mhm, genau. Also es hat nichts damit zu tun, dass sie keinen Bock hat oder so, sondern es ist wirklich schwierig, wenn man unterernährt ist, so dünn und so kraftlos ist und dann auch noch die Hüftprobleme dazu, ist nicht ohne. Leider muss Amelie aber bei beiden Stellen körperliche Arbeiten verrichten, weshalb sie eben nicht so sehr darauf anspringt. Amelie möchte nicht undankbar sein, weshalb sie sich für die Wäscherei entscheidet. Schwester Felicitas macht sie noch darauf aufmerksam, dass sie Amelies Zeugnisse brauchen werden, um ihren Lebenslauf zu schreiben. Sie muss sich langsam überlegen, was sie denn machen möchte. Amelie weiß genau, dass sie, um die Zeugnisse zu holen, nochmal nach Hause muss. Und dort wartet dann ihre Stiefmutter, die ihr vorwirft, was sie für ein undankbarer Mensch sei. Schwester Felicitas versichert ihr, dass sie nicht alleine dorthin muss. Doch Amelies Magen zieht sich nur beim Gedanken daran schon zusammen. So schiebt sie es erstmal nach hinten und beginnt in der Wäscherei zu arbeiten. Die Arbeit ist sehr anstrengend für sie, aber wie gesagt, möchte sie keineswegs undankbar sein. Ihre Lage ist aber auch absolut verständlich. Sie ist viel zu schwach, um so viel zu arbeiten und plötzlich so großen körperlichen Belastungen ausgesetzt zu sein. Am Freitagabend holt Gül Amelie aus ihrem Zimmer. Amelie ist jetzt seit einer Woche im Kloster. Gül lädt sie zum Fernsehen ins Wohnzimmer mit den anderen Frauen ein. Für Amelie ist das ein Riesenschritt, dass sie endlich dabei sein darf. Nach dieser einen Woche, die zwar Schönes, aber auch Unschönes beinhaltet hat, hat Amelie sich bereits 7 Träume erfüllt. Erstens, sie darf duschen. Zweitens, sie darf baden. Drittens, sie darf Zähne putzen. Viertens, sie darf täglich neue Unterwäsche anziehen. Fünftens, sie darf essen, bis sie satt ist. Sechstens, sie darf von ihrem selbstverdienten Geld Süßigkeiten kaufen. Und siebtens, sie darf sogar Fernsehen. Als Amelie eines Morgens aufwacht, wird sie von Schuldgefühlen gegenüber ihrer Stiefmutter geplagt. So sehr, dass sie ihr eine Art Entschuldigungsbrief schreibt. Und diesen lese ich euch gerne kurz vor. Liebe Mama, wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir noch gut. Mir geht's mittelmäßig. Ja, warum schreibe ich dir, wo ich doch eigentlich wissen sollte, dass ihr doch alle nichts mehr von mir wissen wollt? Ganz einfach, weil ich dich vermisse. Mir tut's echt leid, dass es so kommen musste. Aber es ging nicht anders. Wenn ich jetzt nicht gegangen wäre, wäre ich in 10 Jahren genauso unselbstständig, wie ich jetzt war. Ihr habt mich in vielen Dingen ziemlich eingeengt, wenn du es ganz genau mal überlegst. Musst du es doch echt zugeben. Ich gebe ja zu, dass man das, was ihr mit mir gemacht habt, nicht so einfach vergessen kann. Aber trotzdem wird's jetzt langsam mal Zeit, dass ich mein eigenes Leben führen muss. Und das kann ich nicht, wenn ich immer wieder daran gehindert werde. Verstehst du, was ich meine? Das Leben im Kloster ist nicht gerade rosig. Ganz im Gegenteil, man hat seine Verpflichtungen. Jede Woche ein anderes Ämtchen. Morgens muss ich in der Wäscherei mithelfen. Nachmittags putze ich nach wie vor beim Finanzamt. Am Abend und an den Wochenenden kann man machen, was man will, ohne dass einer einem da reinredet. So viel fürs Erste. Wenn du noch mehr wissen willst, kannst du mir mal schreiben. Wenn nicht, dann schmeiß den Brief in den nächsten Papierkorb und vergiss, dass ich überhaupt geschrieben habe. Es ist zwar hart für mich, wenn du dich überhaupt nicht mehr mit mir in Verbindung setzen willst, ich werde es wohl akzeptieren müssen. Vergessen werde ich dich aber nie. Ich habe dich immer noch wahnsinnig lieb und gern. Tut mir leid, dass du so viel mit mir mitmachen musstest. Ich werde aber garantiert auch nicht unverschont bleiben. Es grüßt dich ganz herzlich, deine Amelie.
Ich finde das so unglaublich traurig. Oh, sogar jetzt, wenn ich es wieder höre, denke ich mir so, es tut richtig weh. Mhm. Weil man denkt sich einfach, oh Gott, was musste diese junge Frau alles ertragen in ihrem Leben und fühlt sich dafür noch schuldig und entschuldigt sich noch bei dem Menschen, der sie so gequält hat.
Ja, voll, habe ich mir auch gedacht. Und leider wird ihr dieser Brief dann auch noch zum Verhängnis. Das weiß sie jetzt noch nicht, aber
ja,
ist halt auch sehr tragisch, dass das dann noch passiert.
Sehr,
ist
ja. Dazu. Und trotzdem unglaublich stark, dass sie das schafft und dass sie das halt jetzt auch macht und diesen Brief geschrieben hat. Ja, finde ich echt unglaublich.
Genau, es zeigt halt dann doch auch, wie sehr sie von der Mutter auch auf eine Art manipuliert wurde, dass sie das Gefühl hat, dass sie so sehr, dass sie eigentlich sich bei der Mutter entschuldigen muss, dass sie gegangen ist. Das finde ich halt echt ganz schlimm. Am nächsten Tag staubt Amelie im Finanzamt eine Schreibmaschine ab, was sie auf die Idee bringt, dass sie unbedingt Schreibmaschine schreiben lernen will. Auf dem Dachboden des Klosters findet sie auch eine, die sie dann holt. Schwester Felicitas bezahlt ihr sogar den Kurs dazu. Amelie ist wieder überglücklich. Ebenfalls ein großer Meilenstein ist, dass Amelie plötzlich einfällt, dass ihre Stiefmutter Zugriff auf Amelies Konto hat. So geht sie zur Bank und lässt das Konto sperren. So stolz war sie noch nie auf sich selbst. Da Amelie ja möglichst selbstständig werden soll und somit einen Job braucht, geht sie zu einem Termin beim Arbeitsamt. Amelies großer Traum ist es, Radiomoderatorin zu werden. Da das Radio, wie wir ja wissen, ihr durch eine schwere Zeit geholfen hat. Die Frau vom Finanzamt schlägt ihr diesen Wunsch jedoch sofort ab. Dafür bräuchte sie Abitur und sie habe ja bloß einen Hauptschulabschluss. Sie soll einen Berufseignungstest machen, um zu sehen, wo ihre Stärken liegen. Für Amelie ist dieser Moment wieder ein Rückschlag, doch Schwester Felicitas macht ihr deutlich, dass sie fest an sie glaubt. An dieses Vertrauen klammert sich Amelie jetzt, auch wenn ihr Herz bloß beim Gedanken an einen Test fast zu zerspringen droht. Leider sind die Ergebnisse sehr niederschmetternd für sie. Amelie hat ja zwar für sich selbst viel mitgemacht in der Schule, doch es war einfach zu wenig, um jetzt bei diesem Test zu brillieren. Die Frau vom Arbeitsamt zählt ihr ein Defizit am anderen auf. Doch auch hier ist Schwester Felicitas da, um Amelie aufzufangen. Und so geben sie nicht auf. Um ebenfalls Amelies Selbstbewusstsein aufzupushen, darf bzw. muss sie zum Zahnarzt. Da sie ja nie ihre Zähne putzen durfte, hat sie viele Stellen, an denen ihre Zähne bereits ausgefallen sind. Die verbliebenen Zähne sind hauptsächlich faul. Tapfer hält sie die langwierige Prozedur durch und freut sich schlussendlich, dass sie nicht mehr hinter vorgehaltener Hand lachen und lächeln muss. Bereits nach mehreren Wochen ist es für Amelie immer noch schwer, Anschluss in der Wohngruppe zu finden. Sie ist immer noch sehr zurückhaltend und schüchtern. Bei den Wohngruppengesprächen, die einmal in der Woche stattfinden, stimmt sie einfach immer überall zu. Sie hat noch immer Mühe mit der Arbeit in der Wäscherei. Schwester Felicitas sagt immer zu, dass sie durchhalten muss. Und das macht Amelie auch. Es fällt ihr aber sehr schwer. Auch die Ämtchen zu erfüllen ist eine zähe Arbeit. Putzen musste Amelie schon ihr ganzes Leben lang. Dass sie es nun wieder für andere tun muss, ist für sie schwer einzuordnen. Wenn sie mit Kochen dran ist, kocht sie meist nur Schnellgerichte oder Tiefkühlgerichte. Sie hat große Angst vor dem Kochen und macht es auch nicht sonderlich gerne. Für sie löst sich ein sozialer Knoten, als sie eines Nachmittags von Alessio, dem Sohn von Caroline, zum Spielen eingeladen wird. Sie spielen Memory und Mensch ärgere dich nicht, wobei Amelie einen winzigen Teil ihrer nicht vorhandenen Kindheit nachholen kann. Caroline ist sehr froh, als sie die schüchterne Amelie mit ihrem sonst so wilden Sohn spielen sieht. Auch Amelie ist froh, dass endlich jemand mit ihr spricht, als wäre sie ganz normal. Diese Szene löst in ihr und auch in ihren Mitbewohnerinnen etwas aus und Schritt für Schritt fühlt sich Amelie integriert. Es kann zwar immer noch vorkommen, dass sie plötzlich den Kopf einzieht oder sich in ihr Zimmer zurückzieht, sie plötzlich verstummt oder einen runden Rücken macht. Aber all das sind die Nachbeben, die die Misshandlungen in ihrer Kindheit auslösen. Eines Tages lädt Amelie Annabelle ein. Amelie kocht zwar noch immer nicht sonderlich gerne, doch sie hat eine Leidenschaft zum Backen entdeckt. So backt Amelie einen Kuchen für sie und Annabelle und die beiden plaudern und trinken Kaffee. Annabelle hat dann die Idee, dass sie Amelie ein wenig umstylen möchte. Sie schminkt und frisiert sie und leiht ihr Kleidung von sich aus. Als Amelie sich dann im Spiegel sieht, fällt ihr die Kinnlade runter. Sie sieht wunderschön aus. Nicht mehr trist und in viel zu großen Kleidern, sondern wie eine 21-Jährige nun mal frisch und munter aussieht. An diesem Abend gehen Amelie und Annabelle mit zwei Freunden aus. Zum ersten Mal in Amelies Leben betritt sie ein Tanzlokal, eine Diskothek. Sie liebt es und fühlt sich sofort wohl. Ihr wird wieder bewusst, dass sie frei ist. Dieses Gefühl verfliegt jedoch schnell, als Schwester Felicitas sie eines Tages später daran erinnert, dass sie ihre Zeugnisse brauchen. Amelie möchte nicht alleine zurück ins Hexenhaus. Sie weiß, dass sie noch zu schwach ist und sofort nachgeben würde und dort bleiben würde. Schwester Felicitas schlägt vor, dass sie eine alte Schulfreundin mitnehmen soll, die eventuell von den Zuständen wusste und sich nicht abwimmeln ließe. Amelie fragt daraufhin Mara. Mara stimmt sofort zu, sie zu begleiten. Also Mara war mit Amelie in der Schule. Also Mara war so das erste Mädchen, das so auch mit Amelie gesprochen hat, obwohl sie halt nicht sonderlich gut gerochen hat, weil sie ja nicht duschen durfte. Und leider konnte Mara sie auch nicht retten, aber sie war halt die erste, die gesehen hat, dass da noch mehr läuft, als die Leute zu glauben denken. Mara stimmt sofort zu, sie zu begleiten. Sie ist sichtlich erstaunt über die neue Amelie. Als sie dann gemeinsam vor Amelies Kindheitshaus stehen, traut Amelie sich nicht einmal zu klingeln. Mara nimmt das Ruder in die Hand. Als Amelies Mutter sie hereinbittet, ist es um Amelie geschehen. Sie sackt wieder in sich zusammen und setzt sich sogar in der Küche wieder an den hintersten Platz, wo sie sonst immer sitzen musste. Amelies Mutter versucht Mara zu überzeugen, dass Amelie behindert sei. Sie könne ja gar nicht arbeiten in ihrer Verfassung und leider schafft Amelie es nicht, sich zu verteidigen. Mara macht das jedoch phänomenal und so laufen sie schon bald mit allen Zeugnissen aus dem Haus. Amelies Stiefmutter hat ihr noch ihr altes Geschirr, ihre Klamotten und ein Sparbuch gegeben. Amelie hätte es ihr am liebsten wieder zurückgeworfen und gesagt, dass sie das Zeug behalten soll. Doch auch das traut sie sich noch nicht. Nach dem Besuch zu Hause geht es Amelie wieder sehr schlecht. Sie hat Bauchschmerzen und kann nachts nicht schlafen. So prägend war dieser kurze Besuch zu Hause. Zum Glück verfliegt diese bedrückte Stimmung aber schnell, denn Amelies Kleidergeld wird bewilligt. Das heißt, dass sie vom Sozialamt Geld erhält, um sich auch neue Kleidung zu kaufen. Mit Sibylle zieht sie also los und kauft sich ein paar schöne Teile. Zwei Dinge findet Amelie an diesem Tag heraus. Erstens, sie liebt die Farbe lila und zweitens, sie hat noch nie eine Brille gebraucht. Ihre Stiefmutter wollte sie damit einfach hässlicher machen. Nicht, dass Brillen hässlich machen, aber ihre Mutter hat ihr dann natürlich kein schönes Modell ausgesucht, sondern ein sehr unvorteilhaftes, welches dicke Gläser hatte. Fenstergläser, wie sich schlussendlich herausstellte. Mit ihren Zeugnissen bewaffnet schreibt Amelie zwei Lebensläufe für ihr berufspraktisches Jahr. Einen für den Einzelhandel, was ihr die Frau vom Finanzamt empfohlen hat, und einen für den Rundfunk als Radiomoderatorin. Leider erhält sie schon früh die Antwort, dass der Rundfunk schon alle Praktikumsplätze belegt hat. So startet Amelie ihr praktisches Jahr also im Einzelhandel, worauf sie sich erst einmal nicht so sehr freut. Sie weiß nicht, was ihre Arbeiten dort sein werden und hat Angst, dass es etwas sein könnte, was sie nicht liefern kann. So kann sie am Abend vor dem Praktikum nicht einschlafen, was sie am Montag sehr übermüdet aufstehen lässt. Auch ihr Darm verkrampft sich und spielt nicht lange mit. Amelie muss zuerst schwere Kartons in der Lagerhalle herumtransportieren und später bürokratische Arbeiten verrichten. Sie steht unter Druck, da ihre Chefin ihr mehrmals sagt, dass sie viel zu langsam sei. Auch verbringt sie viel Zeit auf der Toilette, was ihren Mitarbeitern sehr seltsam vorkommt. Sie denken, dass sie heimlich raucht oder schwanger sei. Dabei ist es nur ihr Darm, der ihr unbewusst mitteilt, dass es nicht der richtige Ort für sie ist. Aber Amelie beißt durch. Sie möchte nicht aufgeben oder undankbar wirken. Nach einer Woche schafft sie es jedoch nicht mehr. Amelie merkt, dass es ihr am Wochenende blendend geht und am Montag sofort wieder die Magenkrämpfe und Übelkeit zuschlagen. So beschließt Amelie nicht mehr hinzugehen. Sie versucht es dann nochmal, da Schwester Felicitas ihr sagt, wie wichtig es sei und dass andere Leute das auch schaffen würden, doch am dritten Tag geht Amelie einfach weg. Ihre Kollegen mögen sie nicht. Der Chef kommandiert sie sehr respektlos herum. 8 Stunden sind sehr viel, so plötzlich, und dann noch die schwere körperliche Arbeit. Für Amelie ist es schwierig. Sie steigt viel später als alle anderen ins Berufsleben ein und braucht auch länger, um Dinge aufzufassen. Schwester Felicitas sagt ihr, dass sie so zurück zu ihrer Stiefmutter muss. Natürlich hat sie irgendwo recht, jeder muss arbeiten und auch 8 Stunden, wenn nicht mehr. Wir haben aber alle den Vorteil, dass wir uns meistens zwischen vielen Berufen für etwas entscheiden können, das uns Freude macht oder einigermaßen Spaß macht. Da Amelie keinen wirklichen Schulabschluss hat und auch nicht wirklich die besten Noten, hat sie 0 Auswahlmöglichkeit und es bieten sich ihr nur sehr angenehme Jobs an. Auch ist sie noch sehr schwach durch die Unterernährung und Darmprobleme, die sie schon seit ihrem ganzen Leben erdulden muss. Deshalb ist es für sie nicht einfach wie für eine andere Frau in ihrem Alter. Zusätzlich hat sie ja die Probleme mit der Hüfte, die im Normalfall bestimmt für Invalidenrente sorgen würden. Falls nicht so, dürfte sie zumindest gewisse körperliche belastende Jobs einfach nicht ausführen. Aber für Amelie gelten diese Regeln halt jetzt einfach noch nicht.
Genau, und auch, wie du jetzt gesagt hast, ich meine, sie wurde ja nicht mal an dieser Arbeitsstelle gut behandelt. Und schon das ganze Leben wurde sie nicht gut behandelt. Und genau. Ich denke, das ist ja auch ein Trigger für eine solche Person. Und das sollte auch berücksichtigt werden, zum Beispiel von Schwester Felicitas.
Finde ich auch. Also ich denke auch, dass es sicher, also wir alle, wenn wir zum Beispiel die Lehre machen in der Schweiz, also ich habe keine Lehre gemacht, aber ich weiß, wie es ist, weil ich es halt von meinem Bruder und so weiß, wenn uns etwas nicht gefällt, oder wir gehen ja zuerst mal schnuppern, heißt das bei uns, und dann sieht man ja, ob einem etwas gefällt, und in der Schweiz wird niemand gezwungen, etwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Also klar musst du arbeiten, aber sogar wenn du als arbeitslos gemeldet bist, dann musst du dich nicht für Jobs bewerben, die dir nicht gefallen. Und sie musste das machen. Erstens gefiel es ihr nicht und zweitens war es einfach auch viel zu anstrengend für sie. Und das wurde einfach, da wurde 0 Rücksicht drauf genommen. Darum ist es sehr verständlich, dass sie so reagiert hat. Amelie fleht Schwester Felicitas an, sie nicht zurück zu ihrer Stiefmutter zu schicken. Aber sie kann einfach nicht mehr im Kaufhaus arbeiten. Schwester Felicitas gibt nach, sagt aber Amelie nochmals, dass sie lernen muss, durchzuhalten. So geht Amelie für den 2. Block ins Altenpflegeheim. Dort gefällt es ihr zunächst ganz gut. Sie ist gerne unter Menschen und spricht mit den Bewohnern des Pflegeheims. Doch sie ist viel in Kontakt mit Kot, da es viele Bewohner gibt, die inkontinent sind. Das ist natürlich ein Trigger für sie, da sie ja zu ziemlich schrecklichen Dingen zu Hause gezwungen wurde, die damit verbunden sind.
Genau, und das habt ihr ja auch, wenn ihr letzte Woche das Interview mitgehört habt, gemerkt. Genau dieser Teil ihrer Kindheit ist ja genau das, was sie bis zuletzt triggert. Das genau. Ist ja schrecklich.
Ist auch verständlich, weil, also, und das würde mich auch triggern.
Ja, mich auf jeden Fall auch.
So übergibt sich Amelie bereits nach dem ersten Einlagenwechsel. Auch findet sie eine Bewohnerin tot auf, was sie an die Beerdigung ihrer Großtante erinnert. Also sie musste da mal mit ihrer Stiefmutter mitgehen in ihrer Kindheit und die Stiefmutter hat sie einfach vor den offenen Sarg gestellt, wo da ihre Großtante drin lag und sie war da noch sehr klein, ich glaube so 7, 8 Jahre alt und für ein so junges Kind ist es einfach ein Schock, wenn man da eine Leiche sieht, auch wenn sie natürlich schön hergerichtet wurde. Aber trotzdem, man hat sie ja dann nicht zum Thema Tod aufgeklärt oder so. Und darum war das für sie auch wieder ein Trigger. Auch möchte sie nicht einem Patienten beim Sterben zusehen, weshalb sie immer die Schwestern ruft, wenn sie das Gefühl hat, etwas stimmt nicht. Die Schwestern nehmen sie irgendwann schon gar nicht mehr ernst. Dieses Praktikum steht Amelie bis zum Schluss durch, doch sie weiß, dass das nichts für sie ist. Also geht sie entschlossen zu Schwester Felicitas und sagt ihr, dass sie lieber im Büro arbeiten würde. Sie liebt ja das Schreibmaschinenschreiben und so muss sie auch keine schweren körperlichen Arbeiten machen. Als sie dann Schwester Felicitas verspricht, dass sie nicht davonlaufen wird, gibt Schwester Felicitas nach und Amelie bekommt schnell einen Praktikumsplatz im Büro. Charlotte, die frühere Bewohnerin von Amelies Zimmer, wird ebenfalls zu einer wichtigen Person in ihrem Leben. Als sie eines Tages bei ihnen im Kloster am Wohnzimmertisch sitzt, möchte sie Amelies Hilfe. Zum ersten Mal traut sich Amelie, einfach Nein zu sagen, da sie gerade fernsieht. Charlotte entdeckt sofort das kleine Feuer, das in Amelie noch steckt, was ihr sehr gerecht kommt. So liefern sie sich die beiden immer wieder schlagfertige Diskussionen, welche für Amelie und ihr Selbstbewusstsein sehr hilfreich sind. Zum Geburtstag erhält Amelie einen Gutschein fürs Oktoberfest von den Ordensschwestern. Sie, Ines, Gül und Stella machen sich also auf den Weg nach München. Amelie wollte schon immer nach München, was natürlich im Kloster alle wussten. Sie kann sich gar nicht satt sehen an den vielen Ständen und Fahrgeschäften. Für Amelie wird nochmal klar, was das Kloster ihr geschenkt hat. Annabel war der Stein, der alles ins Rollen brachte, Gudrun hat sie aufgefangen und gerettet und das Kloster hat ihr gezeigt, was Freiheit bedeutet und was die Welt für schöne Dinge zu bieten hat. Im Büro läuft es auch super für Amelie. Sie fragt ihren Chef bereits nach wenigen Tagen, ob sie nicht gleich eine Ausbildung machen kann. Dieser hält sie zuerst einmal hin, doch als Amelie auch nach einem halben Jahr noch immer danach fragt, gibt ihr Chef nach. Er merkt, dass sie es wirklich will. So unterschreibt Amelie im Juni mit 22 Jahren ihren ersten Vertrag zur Ausbildung als Bürokauffrau. Mit neuem gestärktem Selbstbewusstsein unternimmt Amelie sogar eine Reise ans Meer und das ganz alleine. Sie hat einen Prospekt erhalten mit Busreisen und günstigen Hotels für junge Leute. Sie lernt viele Leute kennen, geht offen auf andere zu und holt alles nach, was sie bisher verpasst hat. Amelie dankt Gudrun immer wieder dafür. Sie fühlt noch heute, dass Gudrun ihre Retterin war. Amelie hat ihr Leben in den Griff bekommen. Nicht alle Leute, die ein ähnliches Schicksal teilen, haben so viel Glück im Unglück wie sie. Ich finde es schade, dass nicht jeder einen Schutzengel wie Gudrun hat. Amelie hat eine Therapie für die Aufarbeitung all ihrer seelischen Verletzungen gemacht. Sie hat einen Mann gefunden, Joachim, und das Buch »Als hätte der Himmel mich vergessen« geschrieben. Lange glaubte Amelie, dass ihr Vater kein Mittäter war. Doch als sie ihn per Brief kontaktiert, blockt er sofort ab. Der Brief, den sie damals ihrer Mutter geschrieben hatte, wird ihr jetzt zum Verhängnis. Ihr Vater sagt also quasi, dass es ihr ja nicht so schlecht gegangen sein kann bei ihnen, wenn sie ihrer Stiefmutter sogar noch einen Brief aus dem Kloster schreibt und dass sie sie vermisst. Ich finde Amelies Geschichte sehr traurig und bewegend. Es muss nicht immer blutig und mörderisch sein, um irgendwo ein Stück in einem Menschen zu töten. Ich wusste ja schon, dass wir einen Fall über Amelie machen werden, als ich das Buch gelesen habe. So war es für mich sehr spannend, immer wieder ihre Stimme zu hören. Also ich habe ja auch schon gewusst, wie Amelie redet und für mich war das mega cool, das Buch so zu lesen, weil ich wusste ja, wow, ich werde mit der Autorin von diesem Buch reden. Das war für mich wirklich so ein Highlight und ich glaube, so habe ich das Buch ganz anders gelesen. Manchmal habe ich mich in dem Buch dabei ertappt, wie ich leider, und ich betone hier dick und fett das leider, Amelie einfach kurz nicht verstanden habe. Zum Beispiel, als sie die Stelle im Kaufhaus bekommen hat, habe ich mir schon gedacht, hä, warum zieht sie das jetzt nicht einfach durch? Oder als sie sich nicht getraut hat, in der Schule was zu sagen oder zumindest mitzumachen. Aber es sind die Umstände, die seelischen Zerstörung, die man von außen gar nicht sehen kann. Das ist das Problem. Wie kann ein Mensch, der so viel erleiden musste und erlebt hat, ein Leben normal führen wie wir? Klar, sie hat keine Freudensprünge gemacht, als sie endlich eine Stelle hatte, aber das, weil diese sie körperlich total ausgelaugt hat. Und klar hat sie nicht dem Himmel gedankt, dass sie nun wieder wischen darf, obwohl sie das ihr Leben lang gemacht hat. Mir hat Amelies Fall auch ein bisschen die Augen geöffnet. Gerade wir als Lehrerinnen dürfen Kinder, die sehr ruhig sind oder auch sehr laut, nicht einfach immer sofort abstempeln. Ja, mit dem stimmt halt was nicht. Ja, das kann auch seelisch sein. Also ich habe mich wirklich darüber aufgeregt, weil ich mich auch so gefragt habe, ja, was hätte ich machen sollen, also was hätte ich gemacht, wenn jetzt Amelie meine Schülerin gewesen wäre? Hätte ich einfach mehr Geduld gehabt als ihre Lehrerin? Und schlussendlich bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass, also ich denke, die Angehensweise, die Larissa, nicht unsere Larissa, sondern die aus dem Kinderheim hatte, ist, glaube ich, die beste. Also einfach Geduld haben, dranbleiben, versuchen, einen Draht zu dem Kind zu finden, irgendwie ein Kuscheltier oder so. Ich merke es immer so bei meinen Schülern. Ich habe ja jetzt wieder neue Erstklässler und wenn die kommen und noch sehr schüchtern sind, dann haben sie oft so irgendwie ein Kuscheltier dabei oder einen Schlüsselanhänger. Dann frage ich immer, oh, wie heißt denn der oder sie? Und dann kommt man sofort ins Gespräch und ich denke so, ja, kann man es wenigstens versuchen, einfach nochmal ein bisschen mehr nachzuhaken und nochmal und nochmal. Und ja, dann merkt man vielleicht, dass es auch bei vielen Leuten gar nicht so schön ist, wie man denkt.
Ja, das habe ich mich genau auch gefragt, wie du. So hätte ich das überhaupt gemerkt? und wie hätte ich reagiert? Und ich finde das auch unglaublich wichtig, weil die Beziehung ist einfach das Wichtigste, die Beziehung zum Kind. Wenn die nämlich stimmt, dann kann man so viel erreichen und so viel mehr herausfinden. Und ich finde, man muss so viel Verständnis mitbringen und sich in Leute reinversetzen können. Also Empathie ist auch unglaublich wichtig. Ich zum Beispiel hatte mal eine Schülerin, die war auch psychisch labil und die hatte in der 6. Klasse noch ein Plüschtier dabei. Und das muss man halt dann einfach verstehen und man sollte dann halt auch einfach schauen, dass die anderen Kinder das auch verstehen. Und nicht, dass es dann unter den Kindern auch noch zu Hänseleien oder etwas kommt. Ja, ich finde das einfach unglaublich wichtig, dass man viel Verständnis mitbringt und auf jeden Fall immer versucht, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen. Denn wenn man eine gute Beziehung hat, vertraut das Kind dieser Person auch. Und wenn das Kind Vertrauen hat, dann wird es auch mehr sprechen, wie wenn es keins hat. Und dann wird man auch mehr über Probleme rausfinden können und ja, dem weiter nachgehen.
Genau, also ich habe mir auch gedacht, dass Amelies Fall nicht nur ja, ein trauriger Fall ist und dass es auch gut ist, dass wir das hier besprechen können. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe auch was für mich gelernt. Also ich werde es wirklich auch in meinen Lehreralltag mitnehmen, dass ich einfach ein bisschen noch mal mehr hinschaue. Und also ich wünsche mir und ich wünsche es vielen Leuten, die gerne helfen, dass man irgendwann im Leben auch jemanden retten kann, so wie Gudrun. Aber ich hoffe, dass wir zumindest mit dieser Folge die Leute erreichen können. Vielleicht hört uns jemand, dem es genauso geht wie Amelie. Und dann hoffe ich, dass du dir die Hilfe holst, die du verdient hast. Du bist nicht allein, auch wenn man das manchmal fast nicht glauben kann. Wer noch mehr Details zu Amelie will, sollte sich unbedingt ihr Buch kaufen und lesen. Wir haben noch lange nicht alles erzählt. Wir werden euch auch wieder in der Folgenbeschreibung ein paar Nummern und Stellen hinschreiben, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr euch in einer ähnlichen Situation befindet. Und natürlich dürft ihr auch immer uns schreiben oder wenn ihr mal Probleme habt, diese bei uns abladen.
Genau, wir schreiben nämlich sehr gerne zurück und wir versuchen auch, euch zu helfen. Falls ihr irgendein Problem habt, dann finden wir bestimmt eine Lösung. Bitte sucht euch Hilfe, weil ihr seht, es kann gut rauskommen, auch wenn ihr selber denkt, es ist ausweglos. Nein, versucht es bitte, weil ihr seht, aus Amelie, ich meine, sie war schon von Anfang an unglaublich stark, aber sie ist auch so unglaublich stark geblieben und ich bewundere sie wirklich für ihren Mut und die Kraft, die sie hatte und für ihren ganzen Weg.
Genau, so ist es, Larissa, ich stimme dir wieder mal voll zu. Ich würde sagen, dann blenden wir euch jetzt zum Schluss noch die letzten Fragen, die wir Amelie stellen durften und die sie uns auch beantwortet hat, ein. Und dann schließen wir eigentlich auch schon mit Amelies Geschichte ab. Aber wie gesagt, ihr könnt sie auch heute noch unterstützen. Kauft euch ihr Buch, es gibt es auch als E-Book. Und auch wenn ihr sie nicht finanziell unterstützen wollt, schreibt ihr eine liebe Nachricht. Ich denke, sie freut sich darüber. Und sonst schreibt ihr uns eine liebe Nachricht. Wir freuen uns auch darüber.
Das hast du schön gesagt. Ja, Amelie freut sich wirklich drüber. Sie hat nämlich sogar gesagt, auch wenn ihr Fragen habt, fragt sie gerne, weil sie ist wirklich sehr offen und gibt euch gerne Antworten auf Fragen. Und ich denke, auch wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid, sie wird euch bestimmt Tipps geben, wie man da rauskommt und wie man das Leben weiterleben kann.
Zu Beginn möchten wir gerne wissen, wie es dir geht. Also wie geht's dir heute? Gibt es im Alltag manchmal Flashbacks oder Trigger, die dich in die Zeit damals zurückversetzen? Oder gibt es auch etwas, das dir aus deiner Kindheit und Jugend bis heute geblieben ist und du nicht ändern kannst, zum Beispiel deine Ernährung?
Also mir geht es heute folgendermaßen. Ich habe ja fast 2 Jahrzehnte in Gefangenschaft gelebt oder leben müssen, besser gesagt. Konnte nicht selbst entscheiden, was ich mache, was ich anziehe, was ich esse. Und von daher sind natürlich sehr viele Spätfolgen, die bis zum heutigen Tag geblieben sind, weil das einfach, das Trauma einfach so lang, oder die Traumata, das waren ja mehrere, so lang gedauert haben. Und daraus habe ich die ersten 1,5 Jahre, kann man sagen, war alles super, als ich in Freiheit war. Da hätte ich niemals im Traum daran gedacht, dass irgendwas zurückkommen könnte. Und dann fing das so leicht so schleichend an mit Schlafstörungen, Angstzustände, Flashbacks, eine PDPS, eine posttraumatische Belastungsstörung, wie ich dann viele Jahre später erfahren habe, hat sich daraus entwickelt und zwar chronisch. Und das mit der Schlafstörung ist mir bis heute geblieben. Die Ernährung kam dann irgendwann dazu, die Unverträglichkeiten, weil ich ja sehr mangelhaft ernährt wurde, vertrage ich natürlich heute viele Sachen nicht, kriege sehr schnell Durchfall, kann also sozusagen nicht alles essen. Und, aber gerade das, was mir zum Beispiel schmeckt, wie Eis, Früchte, sitze ich kurze Zeit später dann, wenn ich nicht aufpasse, auf der Toilette und habe eben Durchfall. Und ich habe auch Endometriose und da bin ich schon 4-mal operiert worden. Das heißt, mein ganzes Verdauungssystem, mein ganzer Bauch ist irgendwie in Mitleidenschaft gezogen und vor allem eben auch der Darm, auch an dem Darm hat sich die Endometriose dran geklebt sozusagen. Folgedessen musste ich 4-mal bis jetzt operiert werden, habe sozusagen Verwachsung dadurch bekommen. Also es wurde ein bisschen besser immer nach jeder OP, aber dann ging es wieder von vorne los und das mit den Unverträglichkeiten ist mir bis heute geblieben, genauso wie die Schlafstörung. Das wird einfach irgendwie nicht besser. Flashbacks bekomme ich, leider sehe ich ab und zu nochmal eine Tante bei uns in der Stadt. Da wäre ich natürlich sehr stark getriggert. Ich versuche auf die andere Straßenseite zu gehen. Ich habe weiterhin leider Albträume, wo mir die Stiefmutter und die Stiefoma begegnet und manchmal auch mein Vater, aber die, wo mich halt am meisten gequält hat, das ist eben die Stiefmutter und die Stiefoma. Und von daher habe ich natürlich, wenn ich aufwache, erneut Angst einzuschlafen, dass der nächste Albtraum kommen könnte. Sozusagen habe ich da und allerlei Schmerzen, das kommt natürlich auch irgendwie vom Trauma, dass mir alle möglichen Sachen wehtun. Ich, wie gesagt, Schlafstörungen habe. Eine Depression hat sich auch entwickelt. Eine Angststörung. Ich habe manchmal Angst, aus dem Haus zu gehen. Dann wieder mal geht es einigermaßen. Also ich bin sozusagen bis heute in Therapie und versuche, in kleinen Schritten voranzukommen. Wo ich halt auch ganz stark getriggert wäre, ist zum Beispiel bei Ärzten. Wenn die mir sagen, wo es lang geht sozusagen und mich dann halt ein bisschen aggressiven Ton anlegen, dann wäre ich halt gleich in die Zeit von damals zurückversetzt. Das wissen die natürlich nicht, aber mir geht es meistens, wenn ich bei einem Arzt war, wenn ich rausgehe, geht es mir eigentlich schlechter als vorher. Und so soll es ja eigentlich nicht sein.
Also du hast ja jetzt gesagt, dass du halt doch noch manchmal Flashbacks und Trigger hast. Was machst du denn in solchen Situationen, wenn du so eine Flashback-Situation hast? Das muss ja mega anstrengend sein.
Wenn ich in solchen Flashback- oder Trigger-Situationen komme, versuche ich das natürlich zu verdrängen, was mal mehr, mal weniger gelingt. Ansonsten versuche ich mir einzureden, es ist vorbei und dann wieder mal sage ich, wann hört es endlich auf? Also so richtig komme ich aus dem ganzen Strudel immer noch nicht raus. Ich versuche das dann in der nächsten Therapiestunde anzusprechen. Manchmal weine ich dann auch, manchmal kann ich aber auch nicht weinen. Ja, es geht mir dann einfach nur schlecht und ich versuche mich dann auch abzulenken, indem ich ein bisschen Musik höre. Oder am besten dann versuche nicht mehr zu schlafen, wenn zum Beispiel der nächste Albtraum kommt, weil ich eben Angst habe, dass der nächste kommen könnte. Und das ist natürlich nicht gut, deswegen ist einfach so mein Schlafverhalten so dermaßen gestört.
Ja, das ist bestimmt anstrengend, das so im Alltag noch zu managen, als hätten wir nicht schon genug Probleme im Leben. Was machst du denn zurzeit beruflich? Also wie managst du das?
Ich kann leider aufgrund meiner Folgestörung nicht mehr arbeiten, weil ich auch Konzentrationsstörungen habe zum Beispiel. Ja, und weil ich einfach so viele Schmerzen habe, wie gesagt, einfach zu wenig Schlaf. Und das wirkt sich natürlich dann auf meinen Körper aus, indem ich dann wieder andere Symptome sich entwickeln. Und es ist ein bisschen wie ein Teufelskreis. Ich versuche dann auch dann natürlich tagsüber dann etwas zu schlafen. Ja.
Oh je, ja, das ist bestimmt anstrengend, aber schön, dass du nicht mehr voll arbeiten musst und dich da auch noch irgendwie zum Leiden fast schon zwingst. Aber wenn wir bei Arbeit sind, hast du irgendwann nochmal versucht, Radiomoderatorin zu werden? Wenn ja, wie war es? Und wenn nicht, wieso hast du dich dagegen entschieden, das nochmal zu versuchen?
Ja, habe ich probiert. Ich habe schnell nach meiner Befreiung, wo es darum geht, was möchte ich beruflich machen oder was kann ich überhaupt beruflich machen, weil ich ja so Defizite in der Schule hatte, weil ich da ja immer nicht mitmachen sollte, obwohl ich mitmachen wollte, habe ich versucht, ein Praktikum bei einem Radiosender zu machen. Aber die haben mich leider nicht genommen, weil ich eben weder Abitur hatte, noch ein journalistisches Studium, was ich vorzeigen konnte. Und das konnte ich eben nicht. Und von daher kam es gar nicht so weit, dass ich, wie gesagt, erstmal ein Praktikum machen hätte können. Also ich hätte es gern gemacht, aber es wollte mich sozusagen kein Radiosender nehmen.
Okay, dann habe ich das, glaube ich, richtig verstanden, dass du das gar nicht mehr versucht hast nach dem einen Mal. Aber verstehe ich auch. Also ich denke, das hätte mir auch die Motivation genommen, das nochmal zu versuchen. Aber jetzt ist die 1-Million-Euro-Frage. Bist du glücklich mit deinem jetzigen Leben?
Auf jeden Fall bin ich total glücklich, dass ich in Freiheit leben darf. Kein Mensch kann sich vorstellen, wie das ist, wenn man jeden Tag eingesperrt ist, fast nichts zu essen bekommt, nur auf Toilette gehen darf, wenn man das erlaubt bekommt. Also es sind nach wie vor die kleinen Dinge, wo ich mich jeden Tag darüber freuen kann, dass ich so viel essen kann und trinken kann, wie ich möchte, dass ich auf Toilette gehen kann, duschen oder baden gehen kann, wann ich möchte, dass ich raus in die Natur gehen kann, dass ich Musik, Fernsehen schauen, auf Konzerte gehen kann, ohne dass es mir jemand verbietet. Also wie gesagt, das finde ich total schön, trotz den ganzen Spätfolgen, die ich ja davongetragen habe, freue ich mich trotzdem jeden Tag, dass ich am Leben bin und selbst entscheiden kann, was ich heute esse, gehe ich raus, mache ich Sport, was auch immer. Wie gesagt, da spricht mir keiner mehr, verbietet mir keiner mehr sozusagen, und das freut mich total.
Ja, das freut uns natürlich auch, dass wir das jetzt so hören konnten und dass du glücklich bist. Das ist uns natürlich auch sehr wichtig. Ja, das ist sehr schön. Und hat dich denn jemand aus deiner Familie versucht zu kontaktieren? Also im Buch stand ja, dass das nicht der Fall war, aber auch nach der Veröffentlichung, das ist ja jetzt doch schon einige Jahre her. Und falls ja, wie war das für dich? Und wenn nein, wie fühlst du dich damit? Würdest du es dir wünschen, dass dich jemand kontaktiert hätte?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, ob ich es mir wünschen würde. Ich habe seit meiner Flucht, die jetzt ja schon ein paar Jahre zurückliegt, zu allen Familienmitgliedern keinen Kontakt mehr. Also ich habe den Kontakt sozusagen komplett abgebrochen, auch zu meinem Halbbruder. Also wie gesagt, zu allen. Einfach, weil ich nach wie vor denke, es tut mir nicht gut. Wenn ich da noch Kontakt hätte, die würden mich ja weiter fertig machen. Ich habe das einmal probiert, mich noch einmal nach der Flucht mit der Stiefmutter in einem Café, also in einem öffentlichen Raum zu treffen, um das zu besprechen oder ja, um einfach etwas von ihr zu erfahren, warum sie das gemacht hat. Daraufhin hat sie mich eigentlich zwar in leiser Form, weil wie gesagt, es ein öffentlicher Raum war, auch nur niedergemacht. Daraufhin habe ich beschlossen, ich breche einfach den Kontakt zu allen ab. Ich komme so nicht weiter im Leben. Also sie hätten mich nur weiterhin behindert, ja, mich weiterzuentwickeln. Ich kannte ja weder meine Stärken noch meine Schwächen. Ich wusste gerade, wie ich heiße, aber ansonsten wusste ich gar nichts von mir. Wie gesagt, ich konnte mich ja in meiner gesamten Kindheit und Jugend überhaupt nicht entwickeln. Ich durfte nichts ausprobieren. Das Einzige, was ich gerade gelernt habe, war Radfahren, aber auch nur, weil ich ein Jahr im Kinderheim war. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube nicht, dass sie das mitbekommen haben, dass ich ein Buch über meine Geschichte geschrieben habe. Es kam auf jeden Fall keiner auf mich zu. Und klar, es wäre interessant, wenn es der eine oder andere lesen würde, was würde er dazu sagen. Aber wenn nicht, ich glaube nicht, dass sich was ändern würde, dass sie sich ändern würden. Und also ich denke mal, sie wissen, würden wahrscheinlich rausfinden, wo ich wohne. Aber da sich die ganzen Jahre in der Hinsicht auch nichts getan hat, gehe ich auch davon aus, dass sie auch von mir nichts wissen wollen. Und das ist auch in Ordnung, weil ich brauche mich nicht weiter niedermachen zu lassen. auf sowas kann ich ganz gut verzichten.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich finde es auch sehr dramatisch eigentlich, dass du diejenige bist, die noch probiert hat, Kontakt zu der Stiefmutter aufzubauen. Ja, und sogar ja, dich mit ihr getroffen hast und sie dich da auch noch beleidigt hat und niedergemacht hat. Ich finde das so unglaublich schrecklich. Das ist einfach unvorstellbar.
Voll, also ich war jetzt auch gerade voll schockiert, dass du, Amelie, dich sogar noch getraut hast, dich mit deiner Stiefmutter zu treffen. Also ich glaube, ich hätte das niemals geschafft, aber das zeigt halt auch, wie stark das du bist. Und ich finde es auch gut, dass du jetzt wirklich sagen kannst, das hast du nicht nötig, dich mit ihr wieder irgendwie anzufreunden oder ja, einfach du hast es nicht mehr nötig, dass irgendjemand dir irgendwo reinredet und dich einfach nur fertig macht.
Nein, das hast du wirklich nicht. Du hast viel Besseres verdient. Und ich bin auch froh, wenn du jetzt einfach gute Leute in deinem Umfeld hast.
Genau, da stimme ich dir zu. Du hattest auch, also ich denke, so ab dem Kloster hat sich dein Umfeld positiver verändert. Du hast immer mehr gute Leute im Umfeld gehabt, die dich unterstützt haben. Was gab dir denn in der Zeit im Kloster den meisten Halt, weiterzumachen und nicht aufzugeben?
Also den meisten Halt gab mir die ganze Wohngruppe und besonders natürlich Schwester Felicitas, die die Wohngruppe geleitet hat. Wenn ich gleich alleine versorgen hätte müssen, ich hätte nicht gewusst, wie das geht, weil ich, wie gesagt, von der Außenwelt so gut wie gar nichts kannte. Ich wusste nicht, wie geht man alleine einkaufen, ja, wie geht baden, wie geht duschen. Also mich musste man praktisch wie ein Kind an die Hand nehmen und praktisch die alltäglichen Dinge erstmal beibringen, was für jeden eigentlich das Normale ist, wo man ja so reinwächst, wenn man normal aufwächst. Ja, all das wusste ich nicht. Und von daher hat mir insgesamt die ganze Wohngruppe und besonders Schwester Felicitas ja den Halt gegeben. Und die haben mich auch bestärkt, aufgebaut, wenn was nicht so lief. Die sind mit mir am Anfang überall mit hingegangen, bis ich dann mich getraut habe, alleine das zu machen. Und haben dann auch immer gesagt, ja, das hast du gut gemacht, weiter so. Und du wirst es schaffen, eines Tages alleine leben zu können und dein Leben alleine, so wie du es möchtest, gestalten zu können. Ja, das habe ich dann auch geschafft, irgendwann.
Oh, das ist schön, dass du das so sagen kannst, nach der ganzen Zeit. Und ich finde, Schwester Felicitas war ja doch manchmal ein bisschen streng, aber schön, dass du so gut über die Leute im Kloster reden kannst. Und jetzt meine letzte Frage für heute oder für den Podcast. Was würdest du denn den Leuten empfehlen, die jetzt ihre Gudrun noch nicht getroffen haben und die in einer ähnlichen Situation wie du damals stecken?
Ich würde empfehlen, wenn es möglich ist, holt euch Hilfe, versucht zur Polizei zu gehen, zum Jugendamt. Vielleicht habt ihr eine Vertrauensperson in der Schule, auf jeden Fall. Und wenn es machbar ist und ihr stark genug seid, würde ich auch empfehlen, sofort Anzeige zu erstatten. Weil das ist ganz wichtig und das Schweigen zu brechen, weil wer schweigt, der schützt nur die Täter. Ich weiß, das ist am Anfang nicht so einfach, weil man ja schwer traumatisiert ist in den meisten Fällen. Vielleicht findet ihr trotzdem Vertrauenspersonen, die ganz wichtigen Schritte für euch einleiten können. Also ganz, ganz wichtig ist, sich aus dieser Situation, wenn es möglich ist, zu befreien und sich Hilfe zu suchen.
Das ist wirklich alles sehr schrecklich und du hast uns ja auch mal noch erzählt, als wir mit dir geschrieben haben, dass die Taten verjährt sind und du sie nicht mehr belangen konntest. Und ich finde das einfach noch viel schlimmer zu hören, dass man einfach weiß, dass diese Menschen dir so viel angetan haben und trotzdem ohne Strafe davon gekommen sind.
Oh Gott, ja, da will ich gar nicht anfangen. Also nicht nur bei Amelie, sondern auch in anderen Fällen. Ich glaube, Mord ist ja das Längste, das verjährt am spätesten. Aber Vergewaltigung, das verjährt ja nach so wenig Jahren schon, wo ich mir einfach denke, Hallo, was soll das? Nur weil ein paar Jahre vergangen sind, die Opfer brauchen halt manchmal ein bisschen mehr Zeit, um darüber reden zu können. Ich meine, ich habe ja auch mal in einer Folge erzählt, dass ich als Kind auch etwas nicht so Schönes erlebt habe. Und ja, ich habe so lange gebraucht, um einfach darüber zu reden, ohne irgendwie zu weinen oder zu denken, ich habe damals etwas falsch gemacht. Und ich finde das eine absolute Frechheit, dass einfach Taten verjähren können. Geht gar nicht, finde ich.
Ja, das finde ich auch einfach unglaublich, weil das sollte nicht sein. Eben wie du auch sagst, manchmal Opfer brauchen halt länger, um vielleicht über die Tat auch wie hinwegzukommen, erstmal, dass sie überhaupt bereit sind, darüber zu sprechen. Und ich finde, wenn man schon den Mut hat und darüber sprechen möchte und kann, dann sollte auch etwas passieren.
Paul, da stimme ich dir voll zu. Aber ich würde sagen, wir schließen jetzt hier die Folge ab. Amelie, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Wir waren vielleicht auch ein bisschen, ja, ich hoffe, wir waren nicht zu intim mit unseren Fragen oder dass wir dich irgendwie noch getriggert haben oder so. Für uns war es eine absolute Ehre, dass wir 2 Folgen über deine Geschichte machen durften. Und ich glaube, auch jetzt nach der ersten
Ja.
Folge haben wir so gutes Feedback bekommen. Also auch unseren Zuhörern hat deine Geschichte sehr gefallen und es hat auch viele zu Tränen gerührt. Vielen, vielen Dank, liebe Amelie, für deine Zeit.
Ja, auch ich möchte mich auf jeden Fall von ganzem Herzen bedanken, dass wir darüber sprechen konnten und du mitgewirkt hast und vor allem auch, dass du dieses Buch geschrieben hast und den Menschen auch zeigst, dass es nicht einfach nur Mord braucht oder etwas so Schlimmes, um True Crime zu sein, denn auch alles, was dir psychisch angetan wurde und körperlich natürlich auch, ist auch genauso ein Verbrechen und sollte natürlich bestraft werden.
Genau.
Vielen lieben Dank, liebe Larissa und Miller, dass ich in eurem Podcast The Killer mitwirken konnte. Das freut mich wirklich sehr, dass ihr mein Buch gelesen habt und somit mit eurer Folge auf meine Geschichte aufmerksam macht. Vielen, vielen Dank. Liebe Hörer, wenn ihr mir folgen möchtet oder euch bei mir umschauen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Ich bin zu finden über @amalisante_autorin, einmal bei Instagram oder bei Facebook unter Amalisanta, als hätte der Himmel mich vergessen. Dort könnt ihr euch umschauen oder mir auch schreiben und Fragen stellen, die ich euch dann beantworte. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Vielen Dank nochmal. Bis bald vielleicht.
Danke für deine lieben Worte, Amelie. Der große Dank geht wirklich raus an dich.
Genau, da schließe ich mich an und natürlich auch an unsere Zuhörer, die uns bereits jetzt nach der ersten Folge schon so liebe Nachrichten hinterlassen haben also zu dieser letzten Folge. Und ich hoffe jetzt, diese ist auch gut angekommen. Es hat mega Spaß gemacht, über deine Geschichte zu erzählen, Amelie. Aber ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge hier. Wenn ihr mehr zu Amelie wollt, habt ihr ja gehört, wo ihr sie finden könnt und wo ihr uns findet. Das seht ihr in der Folgenbeschreibung.
Genau, und wenn es euch noch mehr interessiert, was Amelie genau passiert ist und ihr noch mehr Details erfahren möchtet, dann lest unbedingt ihr Buch, als hätte der Himmel mich vergessen.
Genau, aber ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche zu unserer ersten Russland-Folge.
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.